Es ist Dienstag, der 28. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und Sie erleben Jasmin Mbarek und mich immer noch ein wenig durchgefröstelt, weil wir 20 Stunden die Nacht vor dem Bundeskanzleramt verbracht haben in der von Jasmin Mbarek, dem Papst, geklauten weißen Daunen-Steppjacke. Guten Morgen, Jasmin.
Guten Morgen, Markus.
Warst du überrascht, dass da wir so lang vor dem Kanzleramt stehen mussten?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch super, dass, also ich weiß nicht, ob du das so siehst, aber Micky hat mich ja mit dem Papst auf eine Ebene gestellt.
Weil ihr eben dasselbe Modell an Daunen-Steppjacke
tragt. Nee, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen größenwahnsinnig heute, weil Warum? Ich einfach, dieser Vergleich mit dem Papst hat mich nicht mehr geerdet. Also es war wirklich, ich finde auch, ich sehe besser aus als der Papst in der Jacke.
Ja, aber ich meine, ich habe euch eher, also jetzt gar nicht so optisch verglichen, aber einfach so inhaltlich. Also charakterlich.
Findest du mich göttlich?
Ich finde euch göttlich und ihr wollt immer das Gute und da widersprichst du jetzt nicht und deshalb kommen wir direkt zum Thema des Tages.
Die Schlagzeile des Tages.
Koalitionsausschuss. Ampel vertagt sich auf heute, auf Dienstag, berichtet NTV. Rund 20 Stunden, ich habe es schon gesagt, hat dieser Ausschuss der Ampel getagt in der Nacht von Sonntag auf Montag. Doch das hat offensichtlich nicht gereicht, um alle Streitfragen beizulegen. Es waren ja auch eine ganze Menge. Die Gespräche wurden am Montagmittag wegen der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen unterbrochen und sollen heute, wie gesagt, fortgesetzt werden. Ja, es war wirklich lustig. Also die kamen am Sonntag um 18.30 Uhr zusammen. Auseinander gingen sie am Montag um 12.30 Uhr. Und wahrscheinlich wären sie tatsächlich noch beisammen, wenn man nicht schon vor Wochen vereinbart hätte, dass 7 oder 8 Minister zusammen mit Olaf Scholz eben nach Rotterdam fahren, um dort die Kolleginnen und Kollegen zu fahren. War sicherlich Riesenstimmung. Also man kann sich auf nichts einigen, muss dann aber ins Ausland und einen auf gute Miene und heile Familie machen.
Ich finde ja, dass Deutsche darin relativ gut sind. Deswegen glaube ich, hat auch die Ampel das gut hinbekommen, kurz zu schauspielern, dass alles toll ist, oder?
Also unser Ruf in Holland, meinst du, bleibt hier gewahrt.
Ja, vielleicht war es auch eine gewünschte Pause. Also vielleicht haben sich alle das herbeigesehnt, weil sie wussten, dass es passieren wird. Und ich meine, wenn du irgendwann um 4 Uhr nachts da sitzt, weißt du ja, es dauert noch ein bisschen und dann ist vielleicht der Ausblick auf die Niederlande gar nicht so schlecht.
Ich meine, solche Runden sind ja immer auch ein Seismograf für den Zustand von Regierungskoalitionen und Nachtsitzungen sind in diesem Genre dann immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Es war ja, wie gesagt, viel mehr als nur eine Nachtsitzung. Es war eine Nachtsitzung plus eine halbe Tagessitzung. Oder denkst du, ich sehe das jetzt zu apokalyptisch, ist das ganz normal, ist da im Prinzip alles in Ordnung zwischen SPD, Grünen und FDP?
Nee, aber ich finde ja eine gewisse Dramatisierung als Kind der GroKo, also im Sinne von, meine Politisierung hat ja mit 2 GroKo-Legislaturen Merkel stattgefunden und was da in den Koalitionen abging, würde ich prinzipiell immer als einen Ticken schlimmer bezeichnen als das, was der Ampel gerade widerfährt, weil ich das gar nicht so... Also ich finde auch die Kommunikation darüber...
Ich habe das schon wieder vergessen. War es echt so schlimm bei der GroKo?
Ja, und also deswegen bin ich auch, glaube ich, gar nicht so in diesem Modus, dass ich sage, oh mein Gott, die Koalition ist so am Wackeln, weil entweder kommunizieren sie es clever genug zu wenig, auch wenn sie sich gegenseitig anstacheln in der Öffentlichkeit. Wie Habeck ja auch sehr dramatisch dargelegt hat, dass das, als würden die Grünen niemals irgendeine Art von Provokation gegenüber Koalitionspartnern ausüben, medial.
Absichtlich wurde da etwas geleakt.
Ja,
sein genialer Gesetzentwurf, wonach Öl- und Gasheizungen ab nächstem Jahr nicht mehr eingebaut werden dürfen.
Ja, genau. Und deswegen diese Dramatisierung.
So unverschämt.
Nein, ich finde halt einfach, es ist, reißt euch mal am Riemen. Es ist schon okay. Also ich habe gar nicht so dieses Bedürfnis, auch irgendwas zu skandalisieren, weil dass sich Habeck und Lindner vielleicht hassen und die sich bei 3 Dingen nicht einig werden, weil man halt mit einer Tempolimit-Antipartei nicht in eine sozialgrüne Koalition gehen kann. Was ist die News jetzt? Wir wussten, dass bei bestimmten Themen so viele Reibungen entstehen werden, dass keine Kompromisse geschlossen werden.
Gut, da fehlt mir natürlich die Erfahrung. Ich bin da noch nicht so abgebrüht wie du und habe alles über seit Jahrzehnten schon erlebt. Also, dass ein
Vizekanzler
liebe Jasmin, in den Tagesthemen sich sowas von echauffiert, quasi einen Verrat andeutet, böse, hinterlistige, intrigante Machenschaften, das haben wir doch alle so noch nicht erlebt.
Ja, genau. Wir haben nur erlebt, wie die Bild jede einzelne Situation in jedem einzelnen Moment, zwei Legislaturen GroKo schon getwittert hat, bevor Angela Merkel überhaupt gesprochen hat. Sorry, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde gar nichts daran schlimm. Vielleicht stehe ich da auch sehr alleine, aber ich finde es völlig überdramatisiert.
Dass da ein Gesetzentwurf geleakt wurde, fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber dass sich jemand ernsthaft, meinte das ja ernst in dem Moment, so darüber echauffiert, das ist, glaube ich, schon was Neues.
Dass Robert Habeck ein bisschen emotional ist und das vielleicht auch als Werbemittel benutzt für seine eigene Agenda, das ist natürlich ein ganz krasser Vorwurf meinerseits, aber den würde ich mal so in den Raum stellen. Das ist halt auch nach dem weinenden Katar-Video, das wir hier miteinander schon kritisiert haben, immer noch wirkt, sich irgendwo hinzusetzen und zu skandalisieren, was andere machen, weil diesen Umgangston würden die Grünen niemals zu eigenen Zwecken nutzen, niemals irgendwas aus anderen Ministerien an die Presse weitergeben. Das ist ja Konsens.
Ja, die Frage ist jetzt, wie geht das heute weiter? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich schwanke so zwischen, okay, die Pause, der Ausflug nach Holland wurde genutzt, um an die strittigsten Fragen, vor allem natürlich rund um Verkehr und Klimaschutz, da doch einen Kompromiss zu finden. Oder aber es gibt einfach die nächste Nachtsitzung und wir stehen wieder 20 Stunden vorm Kanzleramt.
Endgültig zu weit gegangen.
Israelische Regierung verschiebt umstrittene Justizreform, das berichtet der Spiegel. Der israelische Polizeiminister hat am Montag angekündigt, dass die geplante Justizreform auf Ende Juli verschoben wird. Zehntausende Menschen hatten zuvor, vor allem gestern Nachmittag, vor der Knesset gegen die umstrittene Reform demonstriert. Nach Angaben der Times of Israel waren es sogar 100.000 Menschen. Zwei Demonstranten sollen dabei in die Knesset eingedrungen sein. Am Sonntag hatte der israelische Verteidigungsminister gewarnt, dass die Sicherheit des Landes durch diese Justizreform bedroht sei, also ein Mitglied des eigenen Kabinetts. Daraufhin wurde er von Benjamin Netanyahu entlassen. Am Montagabend dann nicht der Rückzieher, aber zumindest die Pause-Taste. Dann waren die Proteste selbst für Netanyahu zu viel, oder?
Ich glaube schon. Also ich merke auf meiner Instagram-Timeline, dass viele Menschen, die jüdisch sind oder die selbst in Israel wohnen teilweise, sehr angeregt und sehr emotional über diese Proteste berichten und das Gefühl haben, dass andere Länder es nicht tun oder nicht sehen, was das eigentlich bedeutet. Dementsprechend habe ich schon das Gefühl, das scheint große Wirkung gehabt zu haben.
Ja, also ich finde es total gut und es ist richtig, dass das alle sehen, dass auch wir das sehen, denn was Netanyahu davor hat, das ist so quasi Demokratieabbau Erdogan-Style, nicht mit einem großen Putsch, sondern mit vielen kleinen Schnitten an das, was Demokratie, Gewaltenteilung ausmacht. Hier mal eine kleine Justizreform, da mal dem Parlament ein paar Rechte wegnehmen und schwupps bist du in einer Autokratie. Und ich meine, Netanyahu ist wirklich ein Regierungsprofi, der profitiert wahrscheinlich auch von den ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat mit dem israelischen demokratischen System, weiß deshalb auch, was ihn immer besonders gehemmt und gestört hat und wollte da jetzt gezielt ansetzen. Das Ganze ist jetzt auf Juni erstmal verschoben und man kann nur hoffen, dass Netanyahu und seine Leute entweder zur Vernunft kommen oder aber es eine politische Alternative gibt.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Öffentlicher Verkehr am Montag fast komplett lahmgelegt. Das berichtet das Handelsblatt und viele andere. Wegen des Warnstreiks der Bahngewerkschaft EVG und von Verdi standen am Montag die meisten Züge, Busse und Flugzeuge in Deutschland still. Vor dem 24-stündigen Streik waren der ganze Fernverkehr auf der Schiene und der Regionalverkehr betroffen. Bestreikt wurden außerdem fast alle Flughäfen sowie Wasserstraßen, Häfen und die Autobahngesellschaft. Wegen des Streiks kam es zwar zu deutlich mehr Verkehr auf den Autobahnen, ein vorab befürchteter Verkehrskollaps blieb jedoch aus. Also wird wohl jeder mitbekommen haben, auf eine gewisse Art, dass dieser Streik stattgefunden hat. Wurde jetzt auch schon viel diskutiert. Warst du davon persönlich betroffen, Markus?
Ich hatte tatsächlich am Montag eigentlich vorzureisen, aber man wusste es ja tatsächlich so früh. Und deshalb, also mit 3 Tagen Vorlauf, war es für mich persönlich jetzt kein Problem. Vielen Dank für die frühzeitige Ankündigung. Aber es gab natürlich Leute, die können das nicht so problemlos, was sie beruflich machen müssen, so flexibel gestalten oder Fahrten zu Ärzten oder wirklich dringliche Dinge. Insofern, ja, also dass die haben dem Land oder vielen Menschen in diesem Land schon eine Menge zugemutet.
Also ich fand es total interessant, dass es überhaupt Leute Leute gab, die sich darüber echauffiert haben, weil ich es immer schwierig finde, wenn Leute offenbaren, dass sie Streik von Menschen, die augenscheinlich systemrelevante Berufe ausüben oder der Grund sind, warum wir uns bewegen können, frei, dass man da nicht sagt, okay, diesen einen Tag, da steht man solidarisch hinter und setzt jetzt nicht davor, dass man da und da nicht hinreisen konnte oder es auf der Arbeit das und das Problem gab oder man das Fahrrad nehmen musste.
Du hast deine Reisepläne verschoben.
Ja, ich bin einfach Sonntag, also das ist ja auch nicht normal, dass ein Streik so langfristig, also es gibt ja auch Streiksituationen, da werden Tage drangehangen oder, ne?
Ja.
Also eine privilegierte Mittelschicht kann sowieso mal einen Tag vorher fahren, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich bin heute super pünktlich, weil ich einfach da sein konnte. Das ist auch super für dich, dass du genau wusstest, Jasmin wird da sein.
Ja, da kann ich mich eh immer drauf verlassen. Es ist jetzt so, Verdi verhandelt ja quasi mit öffentlichen Arbeitgebern, mit dem Bund, mit dem Staat, wenn man so will. Und ich finde den Staat in diesem Falle tatsächlich ziemlich knausrig. Es ist schon schlimm genug, dass es viele auf maximalen Gewinn orientierte Unternehmen gibt, die ihre Mitarbeitenden kurz halten, trotz einer irren Inflation und irre gestiegener Preise. So, und jetzt hatten die nach zwei Verhandlungsrunden das Angebot gemacht, die öffentlichen Arbeitgeber 5% verteilt über 10 Jahre. Verdi fordert 10,5% und mindestens 500 Euro obendrauf. Das klingt jetzt im Vergleich, was in der freien Wirtschaft zurzeit so ausgehandelt wird, tatsächlich happig. Aber ich finde, dass quasi öffentliche Arbeitgeber tatsächlich auch als Vorbild noch eine größere Verantwortung haben als andere.
Ja, und vor allen Dingen, also ich finde es immer schwierig, dass man in einer Krisenzeit plus Inflation ist ja davor schon jahrelang Diskussion darum gab, dass es nicht reicht. Also das
es
heißt,
gab
es ist
auch
ja eigentlich
Lohnzurückhaltung von den Gewerkschaften
und
in den vergangenen Jahren.
Dementsprechend fände ich auch 15%, würde ich nicht sagen, das finde ich jetzt unfassbar unverschämt, sondern es ist halt einfach die Forderung danach, dass diese Berufe so bezahlt werden, dass Menschen davon ein würdevolles Leben leben können.
Halleluja, wenn Verdi jetzt deine Forderung aufnimmt, dann haben wir, glaube ich, dann steht die Republik demnächst still. Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Unterm Radar.
Wenn kleine Kinder Zeugen sind, das berichtet die Tagesschau, es geht um den Kita-Notstand.
Die Erzieherinnen und Erzieher haben auch gestreikt.
Ja, aber es geht nicht nur um den Notstand der Kitas selbst, sondern was noch viel krasseres eigentlich, das ist nämlich in fast jeder Kita und jeder einzelnen Kita-Gruppe Gewalt gibt, in verschiedenen Arten, also verbal als auch körperlich. Eine Recherche des Bayerischen Rundfunks zufolge lassen sich solche Fälle jedoch nur schwer aufklären. Das liegt auch daran, dass die Aufsichtsbehörden für die Kitas überlastet sind. Von 77 befragten bayerischen Aufsichtsbehörden gab fast die Hälfte an, sie könnte ihre Aufgaben nicht vollständig erfüllen. Dazu kommt, dass die Kita-Träger unterschiedlich mit entsprechenden Vorwürfen umgehen und diese oder das beschuldigte Personal nicht immer melden. Das heißt, die Unsichtbarkeit von Gewalt in diesen Kitas ist sozusagen zwar aufgedeckt, aber immer noch nicht nachvollziehbar. Das heißt, es ist einfach gerade so, ich finde die Nachricht ist eine totale Wucht, dass man weiß, okay, ich schicke mein Kind in die Kita und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es irgendwann mal angebrüllt wird oder vielleicht mal gezerrt wird, was nicht nur damit zu tun hat, dass alle Erzieher schlechte Menschen sind tendenziell, sondern auf den Kita-Notstand auch zurückzuführen ist, nämlich es gibt zu wenig Erzieher. Es gibt zu wenig Räume, um mit diesen Kindern anständig zu arbeiten.
Genau.
Und
die Aufsichtsbehörden sind offenbar auch unterbesetzt.
Ja, aber ich glaube, das wäre ja gar nicht so ein großes Ding, wenn ich in einer Gruppe von 20 Kindern halt 3 bis 4 Erzieher hätte, die genau wissen, dass sie die Kapazitäten haben, in Ruhe mit Kindern zu arbeiten und zu sprechen.
Also da bin ich natürlich voll bei dir und auch hier eine Unterfinanzierung eines Bereichs, über den alle sagen, ja, das ist doch wichtig. Das ist sogar die Zukunft des Landes. Und wenn sich um Menschen quasi voller Inbrunst und mit voller Hingabe gekümmert werden muss, dann natürlich im Kinderalter. Und umso ernüchternder die Recherche der Kollegen von BR Recherche. Zum Beispiel haben sie dort die Missstände rund um eine Kindergrippe in Grafrath recherchiert, in der Nähe von München. Die damalige Leiterin soll dort Kinder unter anderem zum Essen gezwungen, beschimpft, kalt abgeduscht und geschlagen haben. 7 Kleinkinder haben zu Hause von Schlägen berichtet. Klar, die Vorwürfe werden abgestritten, aber das klingt alles sehr, sehr plausibel. Andere Kinder, so erzählten es die Eltern, haben lange Probleme gehabt zu duschen, ducken sich, wenn jemand die Stimme erhebt und halten dabei schützend die Hände über den Kopf. Da sieht man dann doch mal ernüchternd ganz konkret, welche Folgen solche Misshandlungen auch haben.
Ja, vor allen Dingen so eine Art von Züchtigung, die ja auch eigentlich oft dazu führt, dass Kinder es erst gar nicht erzählen, weil sie so viel Angst davor haben, dass es weitere Konsequenzen hat. Das erstmal rauszufinden oder dass es überhaupt Kinder gibt, die das ihren Eltern erzählen und das in der Summe ergibt, die dazu führt, dass Leute diesen Kindern glauben, das ist auch eine interessante Kette und das ist ja so das Machtinstrument auch von diesen Menschen. Und solche Fälle sind schlimm, aber ich finde auch, den Fokus darauf zu legen, dass es einfach auch was mit der Überforderung zu tun hat. Ich meine, so, wenn Mütter schon selber erzählen, wenn sie zwei Kinder haben, dass sie manchmal überfordert sind, wenn beide gleichzeitig weinen, wie ist das halt in der Kita-Gruppe, wo du eine Person hast und dann hast du vielleicht auch noch Streiks, die nicht wirken, die Leute werden nicht anständig bezahlt on top. Und dann staut sich ja auch so eine Grundaggression im Raum auf, die musst du halt rausnehmen. Ich glaube, weil sonst werden wir auch in 5 Jahren über genau die gleichen Situationen sprechen und es sich nicht geändert haben.
Verlierer des Tages.
Die Debatte wird bleiben. Das berichtet der RBB über den Volksentscheid, der am Sonntag stattgefunden hat in Berlin. Der Volksentscheid für ein klimaneutrales Berlin im Jahr 2030 ist gescheitert, aber die Debatte geht ja immer noch weiter und ich habe sie dir auch heute nochmal mitgebracht, Markus, obwohl sie vielleicht Schnee von gestern ist oder auch Schnee von morgen. Hier handelt es sich um einen Kommentar von der RBB-Journalistin Angela Ulrich, die meint, dass die vielen Nein-Stimmen sich dadurch erklären lassen, dass die Berliner kein Gesetz mit unrealistischen Zielen unterstützen wollten. Deshalb wäre das Scheitern des Volksentscheids kein Grund für den Berliner Senat, sich in Sachen Klimaschutz zurückzulehnen. Ist ja per se eine plausible Aussage. Vielleicht sagst du erstmal kurz deine Meinung, weil dann möchte ich eine These in den Raum stellen.
Ich habe eigentlich auch nur eine These, dass wirklich das Abstimmungsergebnis krass ist, weil es zeigt, dass die Unterstützung für einschneidende Maßnahmen eben nicht so groß ist. Ich glaube, was die Kollegin Ulrich da sagt, dass ein paar gesehen haben, also den Abgleich mit der Realität gemacht haben, ja, das stimmt. Und deshalb allerdings mit Nein zu stimmen, da habe ich doch meine Fragezeichen. Ich glaube, dass diese Initiative, selbst wenn man skeptisch war, ob die gerade die neue Regierung, die da kommen soll, also CDU und SPD, die jetzt nicht die größten Klimafreunde unter dem Himmel sind, dass die das alles machen würden, da könnte man skeptisch sein. Aber es wäre natürlich trotzdem ein eindeutiger Auftrag und ein klares Signal an diese neue Regierung gegeben. Und dass da sich viel zu wenig Leute bereit gefunden haben, da ihren Hintern am Sonntag aus dem Haus zu kriegen und ins Wahllokal zu gehen. 25% aller Wahlberechtigten hätten mit Ja stimmen müssen. Am Ende fehlten dazu 160.000 Stimmen. Das ist schon eine ganze Menge und tatsächlich, also es passt auch irgendwie in die Zeit, da können wir gleich nochmal drüber reden. Es ist nicht die einzige schlechte Nachricht für den Klimaschutz, aber das ist definitiv eine gewesen.
Ich glaube, es war von vornherein klar, also dass es nicht passieren wird. Es gibt eine ganz tolle interaktive Karte von der Berliner Morgenpost, wo man sieht, dass im Mittelteil von Berlin und so Richtung Szeneviertel die Menschen dafür gestimmt haben und dann außerhalb entweder nicht abgestimmt wurde oder mehrheitlich mit Nein. Und das sind halt Randbezirke, die jetzt nicht nur wohlhabend sind, wo es viele Menschen gibt, die wenig Einkommen haben etc., wo es viele Sozialwohnungen gibt, weil man auch mit denen gar nicht gesprochen hat. Also ich habe das Gefühl, wichtige Personen, die in einer bestimmten politischen Bubble sehr bekannt sind, die dafür geworben haben, die haben in die eigene Bubble reingewirkt und nicht in eine andere. Warum hat man zum Beispiel nicht Helene Fischer mobilisiert? Oder Herbert Grönemeyer, bevor er seine 3 verschiedenen exklusiven Cover-Stories gegeben hat? Weil ich das Gefühl habe, wen hat man angesprochen? Ist doch völlig klar, dass die Leute, die vorher auch schon Grün wählen oder Parteien, die Klimapolitik umsetzen wollen, dafür stimmen werden. Aber dann weiß man ja, dass man diese 25% nicht schafft. Also hast du gedacht, das klappt?
Ich wusste das vorher wirklich nicht. Ich war gespannt und offen. Ich finde, darauf hingewiesen, dass es das gibt und dass das ansteht und wo man sich informieren kann, wurde schon genug. Aber ja, vielleicht hast du recht, dass da auch immer nur vornehmlich dasselbe Klientel adressiert wurde. Ich glaube auch, dass das schwang ja bei dir so mit, dass bisher ein riesiges Problem ist von allen, die mehr Klimaschutz wollen, dass die soziale Frage dahinter nicht nur nicht adressiert, sondern einfach nicht gelöst ist. Und ich verstehe jeden, der absolute Sorgen hat, sagt, okay, das mag vernünftig sein, aber das bedeutet für mich eine krasse Umstellung, die für mich auch noch härtere Einschnitte bedeutet und damit auch eine noch härtere Existenz. Und solange tatsächlich, wie ja jetzt auch beim Beispiel Robert Habeck und seine Öl- und Gasheizung, die große Sorge berechtigterweise mitschwingt, dass eine neue Heizung mich richtig arm macht oder alle Sparpläne für die Zukunft über den Haufen wirft, so lange wird es eine gewisse Skepsis bleiben und das mag beim einen oder anderen auch mitschwingen, wenn er sagt, soll ich da hingehen? Nee. Oder bei manchen sogar, nee, ich sehe das als Bedrohung, ich gehe dahin und stimme mit Nein.
Ja, aber ehrlich jetzt, also dass ein Problem auch ist, dass Klimaneutralität als Begriff oder auch das Vorhaben per se politisch gefärbt ist, also ob das jetzt grün oder links ist, ist auch ein Problem. Und es ist vor allen Dingen eins, dass die Menschen, die das fordern, lösen müssen, weil du gerade gesagt hast, okay, diese Einschneidungen, die sind vielleicht manche nicht bewusster, die werden jetzt kommen oder das macht vielleicht mit dir persönlich was. Dieses Gefühl müsste doch eigentlich dazu führen, gerade in aktivistischen Kreisen, dass ich weiß, ich muss mehr als mein eigenes Klientel mobilisieren. Und das ist auch nicht nur getan mit so einem sehr also überheblichen...
Ich glaube, versucht haben sie ja schon, aber gelungen ist es offenbar nicht.
Nee, nein, ist es nicht, weil die soziale Frage wurde nicht mitgedacht. Das geht von Wohnungsbau bis Entlastungspaket. Die politische Bandbreite, was alles abgedeckt werden muss und mitgedacht werden muss, ist sehr riesig. Und dieses Klientel wurde nicht abgeholt. Also das hat auch einen Grund, warum diese Karte so aussieht, wie sie aussieht. Nämlich, dass Menschen, die tendenziell privilegierter sind oder vielleicht einer linken politischen Bubble zugehörig sind, das mitbekommen haben und das tun. Aber die zum einen die Mobilisierung bestimmter Menschen, die vielleicht gar nichts davon mitbekommen haben, oder die, die auch außerhalb unserer Twitter-Bubble bei bestimmten Begriffen wie Klima oder Krise oder Wetter denken, das ist eine linksgrüne Geschichte, das ist ein Politikum, dass man das auch wieder entladen muss. Und das ist sozusagen nicht nur eine Aufgabe von den Grünen oder Aktivisten, sondern wahrscheinlich eine gesamte.
Ja, es kommen irgendwie gerade so ein paar Tendenzen zusammen. Die Grünen haben den Sprung zur Volkspartei, die ihr städtisches, akademisches Klientel quasi darüber hinausgehen. Den Sprung haben sie offenkundig nicht geschafft, schrumpfen eher wieder. Dann glaube ich, die vielen Aktionen der letzten Generation, über die sich einfach die Masse der Leute einfach nur aufregt, führt nicht unbedingt zu einem Momentum für Klimaschutz. Und ja, jetzt hast du bei diesem zumindest Berliner Volksentscheid, wo man dachte, okay, das ist ja eher eine grün angehauchte linke Großstadt. Jetzt gibt es hier quasi auch dieses ernüchternde Ergebnis.
Ja, vor allen Dingen wäre Berlin, glaube ich, sehr wichtig gewesen, weil bevor du es halt in Duisburg oder in Stuttgart oder in wherever machst, musst du halt in Berlin auf jeden Fall ein Beispiel setzen können. Und das hätte gut funktionieren können. Ich möchte nur auf Paris verweisen. Da gehen solche Dinge auch. Und die Franzosen zünden ja auch Mülltonnen an, um ihre Vorhaben durchzubekommen. Dementsprechend sollte Berlin sich vielleicht das nächste Mal etwas zusammenreißen.
Jetzt kommt aber mal was, das wirklich hilft beim Klimaschutz.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Weltweites Bevölkerungswachstum könnte schon 2040 gestoppt werden. Das
super.
Schreibt der Spiegel. Die UNO rechnet damit, dass die Weltbevölkerung noch bis 2080 weiter wachsen wird. Doch die Initiative Earth for All kommt jetzt zu einem anderen Schluss. Ihrer Prognose zufolge könnte die Weltbevölkerung schon 2040 einen Höchststand von 8,5 Milliarden erreichen und dann bis zum Ende des Jahrhunderts wieder auf 6 Milliarden zurückgehen. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Entwicklung des Klimas, auf vieles andere natürlich auch. Wir wissen, dass eine rasche wirtschaftliche Entwicklung in Ländern mit niedrigen Einkommen enorme Auswirkungen auf die Fruchtbarkeitsziffern hat, sagte der Leiter des Earth for All Projects. Die Zahlen würden dann sinken, wenn Mädchen Zugang zur Bildung erhalten, Frauen wirtschaftlich gestärkt werden und Zugang zu einer besseren Gesundheitsversorgung haben. Neben Bildung und Gesundheit seien auch Fortschritte bei der Ernährung in armen Ländern wichtig.
Ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist das jetzt richtig, richtig schlimm und vielleicht sollte ich da meinen Pessimismus einfach aufgeben. Ich dachte, das werden weniger Leute, weil die Klimakrise mehr Menschen tötet. Also, dass sozusagen bis 2040 Wetterereignisse und die Klimakrise dazu führen werden, dass Teile der Erde so unbewohnbar werden und es Dürren gibt etc. Sorry für die, das ist wirklich schlimm gerade, aber ich dachte gerade kurz.
Ich kann also, jetzt auch nicht genau sagen, ob die bei Earth for All das mitberechnet haben, aber sie sagen...
Darf man sowas sagen?
Man darf hier alles sagen, aber sie setzen tatsächlich eher auf diesen Wohlstand, Erziehung...
Nee, finde ich super. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich so, guck mal, so negativ dem Weltuntergang zugestimmt bin, dass ich dachte, das wäre was Schlimmes, aber das ist doch super. Dann funktioniert es ja doch. Dann funktioniert das ja doch, wenn die SPD irgendwelche Menschen irgendwo hinschickt.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Maskenmann dringt in Kanzlerwohnhaus ein. Das berichtet der Spiegel. Während Olaf Scholz mit dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt tagte, hat sich ein Einbrecher Zugang zu dem Potsdamer Gebäude verschafft, in dem Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst wohnen. Auf dem Foto einer Überwachungskamera ist eine Person mit einer Halloween-Maske und einer Stirnlampe zu sehen. Die Wohnung des Bundeskanzlers blieb aber verschont. Scholz und Ernst waren erst 2021 in das Haus gezogen. Ein Grund für den Umzug sollen Einbrüche in das vorherige Wohnhaus des Paares gewesen sein. sein. Der versuchte Einbruch dürfte den Streit im Haus über die Sicherheitsmaßnahmen für die prominenten Nachbarn wieder befeuern, von denen sich die anderen Hausbewohner gestört fühlen. Also da kommt ganz viel zusammen.
Ja, also ich frage mich erstmal, warum dieser Typ nicht saisongerecht als Osterhase da eingestiegen ist.
Also das ist schon mal stilistisch schon mal der falsche Weg. Ich habe gar keinen Pop-Ikonen-Moment. Braucht man auch nicht beim Kanzler einbrechen.
Nee. Ne? Der Einbrecher trug Handschuhe, einen Hoodie und eine Stirnlampe. Ja. Und jetzt ist die Frage, haben wir da irgendwelche Hinweise, wer es gewesen sein könnte? Das war ja, als er tatsächlich in dieser langen Nacht im Kanzleramt saß, Hoodie und so. Also Lars Klingbeil kann es nicht gewesen sein, weil der gehört auch zur Koalitionsrunde.
Würdest du jetzt einen Koalitionspartner verdächtigen?
Ich meine, so wie das da abgeht, halte ich nichts für ausgeschlossen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer da von Grünen und FDP mit Handschuhen und Stirnlampe nachts unterwegs ist.
Ich hätte Christian Lindner kurz gesagt, aber die Halloween-Maske, das wäre zu stillos für ihn.
Ja. So, es reiht sich jedenfalls tatsächlich ein in eine Trauergeschichte. Olaf Scholz und seine Nachbarn und was da im Hause los ist.
Ist er ein blöder Nachbar?
Die Nachbarn sagen das so.
Also, vielleicht lügen die ja, weil das ist ja der Kanzler und vielleicht wählen die alle die CDU.
Ich weiß nur, dass der Spiegel mehrere Berichte über dieses Mehrfamilienhaus in Potsdam schon im Blatt hatte, weil die haben sich erstmal tierisch aufgeregt, dass da natürlich vieles umgebaut wurde an Türen und an Toren, um das quasi kanzlergerecht zu machen. Und sie fühlten sich aber vom Kanzler selbst nicht genug informiert. Das hat sie gestört. Ich glaube, die meisten haben schon eingesehen, dass es da für so einen Bundeskanzler jetzt ein anderes Glas oder mal so eine Kamera
Ach, was haben die sich denn gewünscht? Also die haben sich gewünscht, dass Olaf Scholz an die Tür kommt und sagt, hi, hier werden jetzt 16 Überwachungskameras über ihrer Wohnung aufgehangen, also, weil ich wohne hier und ich regiere dieses Land, MFG.
Die Informationspolitik, die kann man im Großen wie im Kleinen schlecht machen. Und Olaf Scholz, es ist ja nachweislich nicht seine Stärke. Allerdings ist offenbar das Misstrauen oder das nicht vorhandene Wohlwollen Scholz gegenüber so groß, dass dann vor einigen Monaten auch Nachbarn quasi darauf hinwiesen, dass im Hausmüll Unterlagen seien, die eigentlich die Klassifizierung streng vertraulich hätten. Und das wurde dann auch an Journalisten quasi durchgestochen. Und ich glaube, da ist der Hausfrieden ohnehin nicht in Ordnung. Was jetzt dieser Einbruch macht, der ja offenbar nicht der Scholz-Wohnung, sondern einer anderen galt und dann frühzeitig auch unterbunden wurde, das weiß man nicht. Man kann natürlich vielleicht auch hoffen, dass quasi der Feind von außen die Hausgemeinschaft künftig zusammenschweißt.
Nee, also ich möchte mal ganz kurz zurück zur Frage, ob Olaf Scholz ein guter Nachbar ist. Mich interessieren würde, die erste Wohnung, wo die ausgezogen sind, war das auch, weil die Stress mit den Nachbarn hatten oder nur wegen den Einbrüchen?
Oh, das weiß ich nicht.
Das würde mich jetzt total interessieren, weil vielleicht ist der Einbruch nur ein Vorwand. Ich kann ja easy sagen, als Finanzminister oder Kanzler, bei mir wurde eingebrochen oder versuchte Einbruch.
Wenn allerdings wirklich eingebrochen wurde, dann suchten sie vielleicht ein Haus, was besser sich bewachen lässt, besser schützen lässt. Und da ist dann natürlich Sonntagnacht jetzt auch eine Hiobsbotschaft.
Ja, also honestly, ist Potsdam nicht eine unfassbar dörfliche Stadt, wo man vielleicht auch ein Einfamilienhaus finden könnte? Da könntest du halt so viele Kameras hinmachen, wie du möchtest und müsstest nicht ein Mehrfamilienhaus und dauernd dich irgendwie anlegen mit Menschen, die nicht d'accord damit sind, dass du der Bundeskanzler bist?
Ich recherchiere nochmal, was ein Bundeskanzler wirklich verdient.
Entzauberte Scheinriesen.
FC Bayern München, Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić verlieren an Glaubwürdigkeit. Kommunikation ungenügend, so berichtet und wertet zugleich Eurosport. Ja, die Führungsetage des FC Bayern hat im Umgang mit der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann ein schlechtes Bild abgegeben. Das finden die Kollegen. In den Äußerungen der Bayern-Führung rund um die Freistellung von Nagelsmann zeigte sich nicht nur ein schlechter Kommunikationsstil, sondern auch, dass die Bayern-Chefs den familiären Umgang verlernt und die Fans kaum im Blick hatten. Weniger Rationalität und mehr Emotionalität würden der aktuellen Chefetage des FC Bayern München guttun. Und das, muss ich sagen, ist ein Eindruck, den auch ich hatte. Als Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić da am Freitag versuchten, diese für viele überraschende Entlassung zu erklären, da kamen wirklich also die unglücklichsten Formulierungen. Kahn da in großem Selbstmitleid, er habe zu wenig und schlecht geschlafen und die letzten Tage, da hatten ihm doch als CEO des FC Bayern enorm viel abverlangt. Und Salihamidžić kam immer wieder gefühlt 18 Mal mit der Aussage, die Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer hat nicht mehr gepasst. Dabei gibt es Spieler wie Joshua Kimmich oder aber Leon Goretzka, die genau das Gegenteil sagen. Die sagten, Nagelsmann sei mit der Kabine noch im Einklang gewesen und die sich sehr anerkennend über den Trainer geäußert hatten. Jasmin, ich weiß, du verfolgst nichts, wirklich nichts intensiver als den FC Bayern. Sag mir trotzdem, was denkst du darüber?
Also ich finde total interessant, dass du es in einem sehr sarkastischen Ton gesagt hast. Das hast du eben bei Robert Habeck nicht gesagt, als er gesagt hat, dass nicht mehr alles in Ordnung ist. Ne? Ich muss ja sagen, mir sind diese Männer einfach zu emotional. Vielleicht sollten die mal ein bisschen sachlicher werden, ein bisschen rationaler.
Nein, hier waren sie ja eben nicht emotional genug, zumindest was die Kollegen von Eurosport sagen.
Nein, im Sinne von, ich verstehe dieses ganze Drama nicht. Wenn der ein schlechter Trainer war, goodbye, kommt halt der nächste. Ich check es nicht. Ist doch im echten Arbeitsleben auch so.
Naja, ob es ein guter oder schlechter Trainer war, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Aber das ist ja wie, also dein Arbeitgeber entscheidet halt.
Da du Robert Habeck erwähnt hast, auch hier eine Aussage von Hasan Salihamidžić darüber, dass nämlich die Entlassung von Nagelsmann erst in der Bild-Zeitung stand und erst wirklich
das hab ich sogar mitbekommen.
40 Stunden später quasi per Pressekonferenz dort bestätigt wurde. Und das ist natürlich etwas, worüber sich viele aufgeregt haben. Nee, das ist Ampelkoalition und die Klage von Robert Habeck. Ich zitiere jetzt Salihamidžić im Doppelpass auf Sport 1. Da haben wir erfahren müssen, dass es irgendwie rausgeleakt wurde. Von einer dritten Person. Da konnten wir wirklich nichts dafür. Also das hat mich dann doch an unsere große politische Diskussion gerade erinnert.
Nee, mich hat das daran erinnert, dass Paul Ronsheimer alles wusste, was wir nicht wussten aus dem komischen Ausschuss.
Richtig.
Ja, also deswegen, guck mal, wir landen immer wieder bei Merkel und der GroKo. Vielleicht solltest du es einfach mal zulassen.
Jasmin, hat mir Spaß gemacht. Wir sprechen bald wieder miteinander. Und ich wünsche dir einfach noch einen schönen Tag. Was guckst du mich jetzt so an?
Mach die nächste Kategorie an.
Ich dachte, du merkst es nicht.
Söder ist.
So, und bevor du dich jetzt aufregst, ich glaube ja, dass du heute mal mit Söder bist. Ich habe dir zwei Gerichte mitgebracht und ich möchte nur vorne ganz kurz...
Bin ja meistens mit ihm.
Ja, nicht nur, dass ihr den gleichen Namen teilt, ne? Obwohl du bist ja du bist NRW-Markus und das ist Bayern-Markus. Und Bayern-Markus ist auf jeden Fall ekelhafter als du.
Der ist anders.
Unabhängig davon, dass Markus Söder seinen Wahlkampf offiziell begonnen hat und man einen Kinofilm von ihm sehen kann und es Fans draußen gibt, die mit I Love Markus Söder-Schildern rumlaufen.
Ja, die bringt er doch vorher mit,
ja,
oder?
Das ist doch total egal. Trotzdem gibt es diese Fotos.
Kannst
das ist doch für mich
ich weiß,
super.
Ich habe das Foto auch gesehen, aber kannst du dich noch daran erinnern, dass es auch ein Foto gab, wo eine ganze JU stand, Söder vor Kanzler?
Ja.
Und er stellt sich da mit dahin. Also der hat immer diese Plakate irgendwie oder seine Leute, die vorher dann vor den Auftritten platzieren.
Wo sind unsere Leute? Wo steht I Love Markus und Jasmin?
Nein, ich sag's ja auch nur in voller Bewunderung.
Genau, deswegen meinte ich ja, heute ist Markus Söder einfach inspirierend. Und ich möchte jetzt ganz kurz...
Und auch gut gestärkt.
Und ich möchte diese zwei Gerichte mit dir durchgehen. Ich weiß nicht, ob du die gerade vor dir siehst. Soll ich sie nochmal beschreiben?
Ich habe noch nichts gegessen.
Okay, das ist natürlich super. Es gab Hausmannskost. Es gab Lüngerl mit Knödel. Ich wusste ja erst nicht, was das ist. Und dann hast du mir das gesagt.
Mhm. Lüngerl, das ist tatsächlich Lunge. So eingelegt, dass es sauer ist. Man könnte auch sagen, eine Art Raucherlunge. Und Markus Söder schreibt dabei, heute mal wieder Hausmannskost im Kabinett. Und du siehst hier tatsächlich, also ich vermute, dass es der Kabinettstisch ist. Und
das schaffst du jetzt nicht.
Was
Politiker dürfen essen.
Absolut. Aber dass bei der Kabinettssitzung dort Lüngerl mit Knödeln gegessen wird, dies bei Söders Mutter, die Info gibt er uns noch dabei.
Das sagt er jedes Mal.
Ach so, ja. Also das ist, ich glaube, man muss sich das vorstellen, aus so einer Art so Mini-Gulasch aus Lungen und Herz gehört
gut,
auch noch dazu.
Gut, müssen wir jetzt eins weitergehen. Markus Söder hat nämlich was ganz Verrücktes gemacht. Er hat mal ausnahmsweise ein deftiges Frühstück zu sich genommen, Markus. Das passiert unfassbar selten. Und dieses deftige Frühstück war Eier, Speck und Lachs. Ich erinnere mich hier an den Lapskaus,
ne? Richtig, den hatten wir doch beim letzten
Ich finde, das ist ein Diätfrühstück. Ich würde das einfach mal so wegsnacken. Ich würde da gar nicht sagen, das ist unfassbar klein. Ich meine, ne, zwei Spiegeleier, dann auch noch Lachs. Es gibt keine fettige Soße, ist doch super.
Speck hast du, ja.
Ja, aber guck mal, das ist nur ein ganz kleiner Streifen oben. Da wusste er ganz genau, was er hier mit der Bildtextschere macht.
Ja, ausnahmsweise mal ein kräftiges Frühstück. Also das, was er tatsächlich da postet, ich habe da noch nie, sagen wir mal, einen Joghurt oder einen Böcher Müsli gesehen.
Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist ja auch nicht für unsere Zielgruppe. Ich weiß ja nicht, ob du auch, ne, hier, Hafer Müsli mit Wasser, ne, Front bist oder ob du auch deftig frühstückst. Aber Markus Söders Follower, die sind different. Ich möchte dir einen Kommentar vorlesen, damit wir auch mal wieder geerdet werden. Und das meine ich überhaupt nicht judgy und überhaupt nicht verlächerlichend, sondern wir sind einfach... Nee, wer holt uns eigentlich
doch,
ab? Ich stelle mir vor, ich wäre so... Nein,
gut,
ich könnte sowas niemals kommentieren. Ich zitiere. Lecker. Ich bin schon seit 5 Uhr dienstlich unterwegs. Jetzt gibt's aber auch gleich Frühstück. Der nächste Bäcker ist meiner. Einfach nur Hunger, ..
Ich dachte, du wolltest dich nicht drüber lustig machen.
Nein, ich kann mich nicht drüber lustig, sondern...
Du rührst hier los.
Nein, imagine, dass du jemand, also dass ein Frühstück von einer anderen Person dich zu diesem Kommentar bewegt. Was wäre das bei mir, wenn Dua Lipa einen Hummer zum Frühstück postet? Würde ich wahrscheinlich nur ein Herz posten. Aber das ist die emotionale Ebene, die ich hätte. Was müsste Robert Habeck posten, damit du drunter schreibst, .. Das würde ich jetzt auch gern haben, .. MFG aus der Spiegelkantine, .. Was müsstest du ja posten, damit du es tust?
Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen.
Oh fuck, ey. Gut, ich muss jetzt gehen.
Dann aber wirklich.
Ja, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Fränking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.